Fritz. Podcast.
Dennis Kogel. Trackback.
Hey, hallo, guten Tag, willkommen bei Trackback. Das ist eine Sendung übers Netz. Es gab ein großes Apple-Event, es gab viel Hype darum. Und warum dieser Hype entsteht und warum der so oft so unkritisch klingt, darum geht's hier gleich. Und davor spreche ich aber noch über Wale im Wohnzimmer. Und diese Woche, da war die IFA in Berlin. Das ist so eine Consumer-Technikmesse. Technikmesse heißt also so Kühlschränke mit WLAN, so große neue Fernseher, Telefone natürlich, alles sehr, sehr groß, neu und so. Generell muss man sagen, das war jetzt alles nicht so spannend, okay? Aber dann gab's halt noch eine Sache, wo ich sagen muss, okay, darüber müssen wir jetzt wirklich sprechen. Virtual Reality, also diese VR-Brillen, die ihr euch aufsetzt und dann seid ihr quasi im Spiel drin. Das waren so das spannendste Thema auf der IFA und Markus Richter, Fritz-Reporter, Moderator, Trackback-Legende, der war vor Ort und der hat sich eine neue Virtual-Reality-Brille aufgesetzt, von der so viele Tech-Blogger sagen, das wird richtig groß, das Ding wird super. Die Vive von HTC. Und ich habe vor der Sendung mit Markus gesprochen und ihn gefragt, HTC Vive, was genau ist das jetzt eigentlich?
Na, so eine Virtual Reality Brille hat. Also im Prinzip, Brille ist da wirklich ein bisschen irreführend. Man kann sich am besten vorstellen wie so eine Art Taucherbrille, aber das in sehr klobig, also die ist ungefähr so groß und dann aber noch ein bisschen schwerer. Und in diesem Ding, also man hat so einen kleinen Plastikkasten vorm Kopf, sind zwei Monitore drin, für jedes Auge eins und dann noch so spezielle Linsen dazu. Und dadurch entsteht der Eindruck, dass wenn du die auffasst und durchguckst, dass du mitten in einem dreidimensionalen Raum stehst. Und, das ist das Besondere im Gegensatz zu anderen Brillen, du kannst dich bei der Vive auch im Raum bewegen.
Wir legen hier im Raum ein Lasernetz aus und an der Brille und an den Controllern sind Sensoren verbaut, die von dem Lasernetz erkannt werden und es eben eine sehr akkurate Bestimmung von Brille und Controllern im dreidimensionalen Raum erlauben.
Das ist wirklich abgefahren. Das System misst dann nämlich auch aus, wo du im Raum bist. Wenn du auf eine Wand zuläufst, wird ein hellblaues Gitter eingeblendet und du bist dann richtig in dieser Welt drin. Ich bin zum Beispiel als erstes auf einem untergegangenen Schiff rumgelaufen und ein riesiger Blauwal ist direkt an mir vorbeigeschwommen. Das war schon sehr eindrucksvoll.
Okay, ich möchte auch Blauwale haben, aber in meinem eigenen Wohnzimmer. Und wenn ich das höre, dann klingt das so, okay, ich brauche ein gewaltiges Wohnzimmer, ein riesiges Wohnzimmer. Ist das so?
Du brauchst schon ein bisschen Platz. Also ich glaube, die Angabe, die die machen, ist so 20 Quadratmeter ungefähr, das, was die da haben. Also der Raum, wo ich da auf der Messe war, wo so zwei mal drei Meter. Und dieses Lasernetz ist dann aber sozusagen relativ platzsparend. Das ist nicht so irgendwie James Bond-mäßig, der ganze Raum muss verkabelt werden, sondern es sind zwei kleine Geräte, etwas größer als Smartphones. Und die kannst du dann in deinen Raum hängen und brauchst ansonsten nur den freien Platz, um dich bewegen zu können. Der einzige andere Nachteil, den es aber im Raum tatsächlich gibt, die Brille ist per Kabel an den Rechner angeschlossen und da muss man aufpassen, dass man nicht drüber stolpert. Was auch witzig ist, die Auflösung ist immer noch so, dass man deutlich erkennen kann, dass das Pixel sind. Und als ich die Brille abgesetzt habe, war ich so, wow, krass, die echte Welt hat schon also noch eine bessere Auflösung. Das fällt dann wirklich also nochmal anders auf.
Du kennst ja auch die ganzen anderen Brillen, die gerade entwickelt werden, wie Oculus und so. Wie verhält sich denn die Vive dazu? Also ist das jetzt wieder so ein krasser Game-Changer nochmal?
Na, jein. Also es ist auf jeden Fall viel eindrucksvoller dadurch, dass du dich wirklich gut im Raum bewegen kannst. Weil bei den anderen Brillen ist es ja mehr oder weniger so, oder bei der Oculus zumindest, die kann zwar so grob erkennen, wie du deinen Kopf bewegst, aber so richtig Bewegung ist da nicht drin. Und durch die Controller und dieses Lasernetz kannst du dich halt wirklich, wenn du dich bewegst, hast du das Gefühl, du bist wirklich im Raum drin. Und das ist nochmal viel besser. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt das, was ich unbedingt sofort für immer haben will, aber es ist schon nochmal viel besser.
Die Controller sind hier diese kleinen Knubbel, die man irgendwie in der Hand hält und dann tracken die auch deine Handbewegung. War das sowas?
Na, die Controller sind, die haben oben so eine Plattform, da sind ganz viele kleine Spiegel drin und die reflektieren diese Laser und daraus wiederum wird dann die Bewegung abgelesen. Und das ist wirklich sehr genau.
Okay, das klingt sehr, sehr krass. Wann kann ich sowas haben?
Also der Typ, der die vorgestellt hat, der mir das erklärt hat, dessen Namen man übrigens auch nicht sagen darf, das sind alles namenlose Präsentatoren, der hat dazu Folgendes gesagt.
Verfügbarkeit wird es ab Ende diesen Jahres geben, allerdings zuerst in kleineren Stückzahlen und zum Beginn des Jahres 2016 werden wir dann auch in größeren Stückzahlen verfügbar sein.
Und ich vermute, dass das mehrere hundert Euro kosten wird, weil so sind die eigentlich alle eingeordnet und ich denke mal, da wird auch die Vive nicht anders sein.
Ich kenne diese Präsentationen und finde die auch immer sehr, sehr cool und dann gibt es immer diesen Wow-Effekt bei diesen Brillen, aber was kommt eigentlich danach? Also gibt es dafür irgendwie einen Plan, was man tatsächlich dann wirklich damit macht, wenn die draußen sind, die Brillen?
Ich weiß es nicht. Das frage ich mich auch immer, weil setzt halt dieses Ding aus und fragt sich dann, macht es wirklich Spaß, das lange zu spielen? Ich habe die Oculus Rift mal für 3 Stunden ausprobiert und habe gefühlt zu sagen, bin ich durch die ganze Bibliothek an Spielen, die es dafür gibt, und dachte dann, hey, das war lustig, aber ich muss das nicht für immer haben. Vielleicht liegt die Anwendung auch ganz woanders. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so eine Übersetzung in die echte Welt gibt. In diesem Spiel, also in dieser Präsentation, gab es nämlich einen Ausschnitt aus der Spielwelt von Portal. Da musste man einen Roboter reparieren. Und das hat sich sehr echt angefühlt, wie man so diese Maschine auseinandergenommen hat und die Teile dann betrachten konnte. Und vielleicht geht das ja. Man sieht etwas in der virtuellen Welt, bewegt seine Arme und in der echten Welt werden dann Roboterarme gesteuert. Und da könnte man sich noch vorstellen, die Grafik ist irgendwie so stark vergrößert und da könnte man vielleicht so empfindliche Kleinteile damit reparieren oder vielleicht sogar Operationen, also am echten Menschen. Aber das ist halt alles Zukunftsmusik. Momentan ist es für mich ein cooles Spielzeug, was irgendwie Potenzial hat, aber unklar ist. Es hat einen großen Haben-Will-Faktor und ich kann nur sagen, also ich habe es nicht bereut, auf der IFA hingegangen zu sein. Falls es auf irgendeiner Messe steht, die dran vorbeiläuft, probiert es auf jeden Fall auf. Das ist schon richtig gut, das wenigstens mal gesehen zu haben.
Markus Richter war das über die VR-Brille Vive. Und wenn ihr sehen wollt, wie Markus aussieht mit einer VR-Brille auf, den Fritz-Instagram-Account verlinke ich euch im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Ich liebe dieses Bild, weil einfach jeder Mensch mit so einem Ding unglaublich affig aussieht. Und das liegt nicht an Markus, das liegt wirklich nicht an Markus. Das ist einfach diese Brille schuld. I keep thinking. New Jersey, das ist so die uncoole Nachbarstadt von New York. Da kommt aber manchmal ganz geile Musik her, zum Beispiel Anitech, Back to Me war das von ihm. Das ist Netzmusik, könnt ihr gratis runterladen, könnt ihr auch remixen, weil das unter einer CC-Lizenz steht. Trackback.fritz.de, da gibt's die Links und gleich sprechen wir ein bisschen mal über Apple. Fritz Trackback. Wenn Apple was Neues macht, dann überschlägt sich das Internet. Jedes Blog, jede Newsseite hat einen Live-Ticker, Bildergalerien, Analysen, Gerüchte, alles über die neue Apple-Hardware. Und diese Woche, da war es wieder soweit, es gab ein Apple-Event zum neuen iPhone, iPad und Apple TV. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das eigentlich, dass Apple eine so krasse Wirkung auf uns Journalisten und Medienmacher hat? Genau darüber hat dann letztes Jahr auch der Journalist Richard Gutjahr geschrieben für die Kraut Reporter. Im Artikel gab es dann so krasse Stories, dass Apple Reporter vor Ort anweist, wie sie die Telefone fotografieren sollen, damit sie besonders schick aussehen. Ich meine, iPhones sehen eh schon schick aus, dann müssen sie nochmal schick aussehen. Also wirklich krasse Sachen. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, ich rede einfach mit Richard darüber vor der Sendung und dann habe ich ihn angerufen und zuerst wollte ich von ihm wissen, wie sorgt Apple eigentlich für diese teilweise unkritische Begeisterung bei Journalisten.
Wenn Apple zu einem großen Event, Produktevent einlädt, dann ist das wirklich eine Einladung im Sinne von, da werden wirklich handverlesen einzelne Journalisten direkt angeschrieben und die sucht sich Apple sehr genau aus über eine PR-Firma hier in Deutschland. Das heißt also, das sollen Journalisten sein, die A, Ahnung vom Thema haben, gut, das darf man erwarten, aber B, vor allem auch nicht aufgefallen sein mit allzu kritischer Berichterstattung, vor allem über Apple. Und insofern ist schon allein die Auslese schon erster Schritt der Zensur.
Und meinst du auch dieses Dazugehörigkeitsgefühl, das sorgt dann dafür, dass Leute so begeistert dann auch darüber berichten?
Ich würde nicht behaupten, dass Journalisten lügen. Ja? Aber man kann ja auch, wie soll man sagen, die Wahrheit etwas verzerren, indem man einfach manche Dinge nicht erwähnt. Ja. Batterielaufzeit oder dass das Display im Grunde genommen nichts Neues ist und dass das bei Samsung viel bessere Displays gibt. Das lässt man, auch wenn man es vielleicht weiß, dann hier und da mal weg, sodass also insgesamt am Ende einer Produktbeschreibung dann doch eher die positiven Seiten zumindest irgendwie größer sind. Und das schaut sich Apple sehr genau an. Übrigens lässt Apple Deutschland die Texte auch tatsächlich übersetzen ins Englische. Das heißt also, auch die journalistische Arbeit wird hier ganz genau beobachtet. Und die Texte wandern dann in einer englischsprachigen Version nach Cupertino. Und dementsprechend wird dann eben auch wieder ausgesucht, wer darf beim nächsten Jahr dabei sein und wer nicht.
Warum machen Journalisten da überhaupt mit? Warum sagen die nicht, okay, das ist mir zu krass, das mache ich jetzt einfach nicht?
Naja, weil es einfach irrsinnige Reichweite beschert. Ja, also wenn du über Apple egal was berichtest, dann hast du Tausende von Leuten auf deiner Seite und das wissen die Verlage, das wissen die Sender, das wissen die Agenturen und das weiß vor allem eben Apple auch. Und deswegen können die sich diese Politik auch leisten.
Hat sich seit deinem Artikel eigentlich was getan? Was waren denn überhaupt die Folgen für dich seit dem Artikel?
Naja, schon während der Recherche zu diesem Artikel ging es schon los, dass also alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich da so gesprochen habe, dass die also gesagt haben, ja, okay, ich erzähle dir, wie es bei mir war, aber lass meinen Namen da raus, ja, also ich will da nicht, sonst laden die mich nie wieder ein, ja, so. Das war schon mal das erste Befremdliche und im Nachgang natürlich gab es so den einen oder anderen, wie soll man sagen, Technikjournalisten, der dann irgendwie einen blöden Spruch gemacht hat, so von wegen, ne, Nestbeschmutzer, ja, war abzusehen, aber ich finde trotzdem, auch wir Journalisten müssen Kritik aushalten.
Was würdest du dir für die Berichterstattung über Apple wünschen, also wie würde die für dich am besten aussehen?
Zwei Seiten, ich glaube tatsächlich dieser Kontrollwahnsinn, der unter Steve Jobs noch, wie soll man sagen, ja fast schon Mode war, den müsste Tim Cook jetzt, also der Nachfolger, auch irgendwann mal überarbeiten. Ja, also die Zeiten sind vorbei, dass man da also so rigoros wirklich den Journalisten vorschreibt, wie sie über etwas zu berichten haben. Und die Journalisten selber, die sollten zumindest... Mein Gott, also es fängt schon damit an, dass man halt einfach auch keine Geräte mehr als Geschenk annimmt oder als Dauerleihgaben, wie es dann im Code heißt. Ja, also man kriegt immer wieder das neueste Gerät, muss dann das Vorgängergerät abgeben, aber das tut man natürlich gerne, wenn man dann wieder ein niegelnagelneues Gerät hat. Diese Dinger kosten über 1.000 Euro mittlerweile in der größten Speicherfassung und dass Journalisten, die sich also quasi über Jahre hin ausleihen dürfen, quasi geschenkt bekommen und damit auch so ein Stück weit bestochen werden, das muss aufhören. Das war jahrelang so Usus und ich denke, das wäre schon mal ein erster Schritt.
Findest du, das hat die Berichterstattung hat sich seitdem ein bisschen verändert? Wir hatten im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen und du meintest, es wäre tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden.
Mir ist es nur aufgefallen, dass es jetzt bei dieser letzten Produktpräsentation weniger euphorische Artikel gab. Das mag aber vielleicht auch damit zusammenhängen, dass es auch wenig Euphorisches zu berichten gab. Ja, also mir ist schon aufgefallen, dass in den letzten Jahren Journalisten ein bisschen mehr Awareness haben für das Thema, dass sie sich eben nicht mehr so oft und so dreist einladen lassen oder Geschenke annehmen von irgendwelchen Herstellern, Firmen. Auch die Presserabatte, dass man früher mit seinem Journalistenausweis überall irgendwie vergünstigt einkaufen konnte, das ist über die letzten Jahre verschwunden und ich denke, da tut sich schon was.
Wirst du jetzt eigentlich noch eingeladen von Apple?
Nein.
Ja, das war Richard Gutjahr. Der hat für die Krautreporter aufgeschrieben, wie Apple dafür sorgt, dass die Berichterstattung über das neueste iPhone immer so dermaßen begeistert ist. Vielleicht nehmt ihr das mal als Background mit, wenn mal wieder die neueste Apple-Hardware in den Blogs gefeiert wird. Trackback.fritz.de, da verlinke ich euch nochmal den Artikel. Jetzt gibt's Netzmusik, Calm Seas Don't Make Good Sailors von Ben Galees. Calm Seas Don't Make Good Sailors. In time everything changes. Calm seas don't make good sailors. Never said we were tailor-made, and along the way your shoes are scruff and the colors fade. Vorhin habe ich mit dem Journalisten Richard Gutjahr darüber gesprochen, mit welchen Methoden es Apple schafft, dass Journalisten jede Pressekonferenz feiern, als wäre es Weihnachten und ein anderes wichtiges Fest. Aber zum Apple-Event diese Woche, da gab es auch ein paar interessante Texte, die abseits vom Hype sich damit beschäftigt haben, was da eigentlich genau vorgestellt wurde und was das so bedeutet für das große Ganze. Und was es da so Interessantes gab, das hat euch Daniel Hirsch zusammengestellt.
Im Juni hat die Basic Thinking Redaktion Schlagzeilen damit gemacht, dass sie nicht mehr beim Apple-Hype mitmachen wollen, sondern nur die wirklich wichtigen News abdecken. Das Ergebnis seht ihr jetzt. Es ist Zeit, Apple seine Sterblichkeit zurückzugeben, schreibt Basic Thinking-Chef Tobias Gillen. Echte Neuerungen blieben aus, es herrsche Stillstand auf hohem Niveau. Apple sei zum watschelnden Pinguin geworden, den man gern hat, der aber garantiert nicht mehr vorne mitmischt. Alleine für diese Metapher müsst ihr diesen Text lesen. Tech-Blogger Sascha Pallenberg hat für Apples neue Produkte nur harsche Worte. Eine Copycat-Show wäre das Apple-Event gewesen. Neue Benchmarks auf der Fremdscham-Skala. Noch nie hätte ein Premium-Hersteller derartig dreist Software-Funktionen und Hardware-Entwicklungen kopiert wie das Team aus Cupertino. Das schreibt Sascha in einem wütenden Rant bei den Mobile Geeks. Und ja, an der Kritik ist auch was dran. Trotz der vielen Kritik an Apple gibt es dann doch ein Feature, das die Vice Motherboard-Redaktion begeistert hat. 3D Touch. Also iPhones, die darauf reagieren, wie stark ihr auf ihr Display drückt und so unterschiedliche Funktionen auslösen. Das wichtigste Feature des neuen iPhones nennt das Matthew Braga. Warum das so interessant sein könnte, das erklärt Matthew in seinem Artikel auf Vice.
Ja, diese 3D-Touch-Funktion, die gab es ja auch tatsächlich seit langem auch bei Android-Telefonen. Richtig gezündet hat das ja nicht. Vielleicht klappt das ja dieses Mal. Trackback.fritz.de, da gibt es alle Links zu den ganzen Artikeln und die Musik, wie die hier zum Beispiel, die gibt es da auch.
Dieser Song, der ist auf der Couch entstanden,
Koresma, der ist von Couch zu Couch gesurft, immer bei neuen Musikerfreunden übernachtet und da ist auch die Musik entstanden, zusammen mit Feverkin. Folds, so heißt der Song.
Fritz Trackpick. Vom www. ins RADIO.
So, Trackback, das ist eine Sendung über das Internet und das Internet, das gehört immer noch den Katzen. Sorry Eulen, sorry Ziegen. Darum gibt es in der Blogschau jetzt auch einen Schnurrgenerator, den hat euch der Daniel Hirsch rausgesucht.
Menschen mit schnurrenden Katzen sind gesünder, glücklicher und leben länger, sagen Wissenschaftler. Vermutlich welche mit Katzen. Vielleicht habt ihr aber eine Allergie oder einen Vermieter, der keine Haustiere mag. Und darum gibt's den Schnurrgenerator. Ihr könnt den Bass einstellen, die Höhen, die Mitten, die Schnurrigkeit und euch dann einfach beschnurren lassen. Entdeckt hat das Ding das kotzende Einhorn. Und jetzt? Snapchat, das ist die App, mit der ihr Fotos verschickt, die nach ein paar Sekunden wieder automatisch gelöscht werden. Das ist doch nur für Teens, die sexten wollen. Das war so der Tenor darüber vor ein paar Jahren. Jetzt ist das Ding ein echter Gigant. Millionen Nutzer, Snapchat-Stars und Snapchat-Foto-Stories haben die App groß gemacht. Wie ihr jetzt reinkommt und was es bei Snapchat zu finden gibt, hat Richard Gutjahr aufgeschrieben. Snap Club nennt er das und dann klingt das direkt alles nach Fight Club und viel cooler als einfach nur selbstzerstörende Fotos. Warum brauche ich eigentlich ein kompliziertes Passwort? Das erklärt euch Alexander Lehmann auf seinem YouTube-Kanal. Im schick animierten Video geht's darum, wie Hacker eigentlich Passwörter knacken und was ein gutes Passwort ist. Perfekt, wenn ihr mal wieder danach gefragt werdet, warum Passwort eigentlich nicht als Passwort taugt.
Das fand ich tatsächlich interessant. Ich werde das wirklich alles sehr, sehr verständlich erklärt. Das war Daniel Hirsch mit der Blogschau trackback.fritz.de. Da gibt's die Links. Jetzt gibt's Musik für euch und für mich den Schnurrgenerator. Das hört ihr dann nicht, aber das ist nur für mich. Der Schnurrgenerator.
This really shouldn't work at all, but it does. I'm back and forwards like a supercharged shuttle bus. You got me upside down all over the place, giving me the innocent baby doll face. You reach out with your gentle hands and crush me like a monstrous man-eating clown. Everybody thinks I'm a fool for you, 'cause no one knows the things that I know that you can do. We'll be right back.
Dollface war das von Haifa Wessent. Netzmusik gibt's im Blog zur Sendung. Könnt ihr euch das alles runterladen und nachlesen und remixen. Fritz Trackmix. Und das Studio, aus dem ich sende, das steht hier in Potsdam. Ich wohne selber in Berlin und das bedeutet für mich, ich verbringe ziemlich viel Zeit auf Bahnsteigen, in der S-Bahn. Und ich erwische mich dann sofort dabei, wie ich mein Smartphone raushole, Twitter, Facebook, Reddit, alles. Alles immer gucken und checken und so. Und in Zukunft, da könnte mein Telefon sofort anspringen und sagen, Dennis, wait a minute, du bist gelangweilt. Hier ist ein Artikel über dein Lieblingsvideospiel. Und das Smartphone, das weiß dann, wann ich Langeweile habe. Und Big Picture, es ist quasi möglich, über die Smartphone-Nutzung abzuleiten, wie wir uns fühlen. Das haben Forscher in Barcelona und Stuttgart herausgefunden. Ich finde das super spannend und habe deswegen einen der Forscher am Telefon, Tilman Dingler. Hi Tilman.
Hi Dennis.
Was genau habt ihr da eigentlich gemacht? Wie lief die Forschung ab?
Also wir haben uns angeschaut, wie Telefonnutzer quasi ihr Telefon nutzen und haben sogenannte ESMs, also Experience Sampling Methoden verwendet, wo sie durch eine App 6-mal pro Tag gefragt haben, hey, wie gelangweilt bist du eigentlich gerade? Und anhand dieser Aussagen, die sie da getroffen haben, die haben wir in Kontext gesetzt, wie sie quasi in den letzten 5 Minuten oder 10 Minuten ihr Telefon verwendet haben und haben dort maschinell nach Mustern gesucht, um dann vorherzusagen, wann denn so ein sehr gelangweilter Stand dann eintritt.
Und wann ist das so? Also wann merkt man den Gemütszustand, die Langeweile an der Telefonnutzung?
Naja, also es hängt von vielen Faktoren ab. Also wir hatten 35 Features extrahiert. Das reicht von Kommunikationsaktivitäten, also zum Beispiel, wann war das letzte Mal, dass der Nutzer eine SMS verschickt oder gesendet hat oder eine WhatsApp, welcher Tag oder welche Stunde im Tag es war. Auch grafische Daten spielten damit rein oder generelle Nutzungsintensität am Handy.
Okay, also das heißt, wenn mir langweilig ist, dann fange ich an, bei WhatsApp Nachrichten zu schreiben und hey Leute, wie geht's und was macht ihr so? Sowas?
Ja, es gibt tatsächlich Korrelation zwischen bestimmten Apps. Also E-Mail wurde bestätigt, dass es eher auch in langweiligen Momenten rausgenommen wird, genauso aber auch Foto-Apps. Aha. Ja, wohingegen jetzt zum Beispiel Leute eigentlich sich eher fokussiert fühlen, wenn sie tatsächlich mit anderen Leuten auch interagieren, das heißt Phone Calls absetzen.
Ja. Okay. Gab es etwas, was dich an der Studie tatsächlich überrascht hat, wo du gedacht hast, ugh, okay, also das hätte ich jetzt nicht gedacht?
Also ich fand es schon spannend, dass man das irgendwie ein bisschen vorhersagen konnte. Also wir haben dann quasi Leuten dann Content angeboten in dem Moment, wo wir dachten, dass sie jetzt vielleicht gelangweilt sein sollten. Und sie haben tatsächlich dann mehr und auch länger mit eben diesen BuzzFeed-Artikeln, die wir ihnen angeboten haben, dann verbracht. Und das war natürlich schön zu sehen, dass der Algorithmus da irgendwie so ein bisschen funktioniert. Grundsätzlich sind die Leute aber auch sehr, sehr verschieden in der Anfälligkeit für Langeweile. Also viele Leute oder manche Leute, die setzen sich eher sehr am hohen Spektrum, am hohen Ende des Spektrums an, dass sie eher sehr gelangweilt sind.
So generell im Leben.
Grundausstattung, genau. Ja. Und manche, ja, die sind halt ständig on the go und sagen eigentlich nie, dass sie jetzt irgendwie gelangweilt sind. Also das hat vielleicht auch sowas ein bisschen mit Stolz zu tun oder so, aber das musste man auch erstmal normalisieren, dann damit der Algorithmus da richtig funktioniert.
Okay, und jetzt habt ihr diesen Algorithmus, der vorhersagen kann, wann Leute gelangweilt sind am Telefon, wann sie irgendwie anfangen rumzutappen und rumzugucken. Was passiert jetzt damit? Also kommen jetzt diese ganzen großen Medienplattformen, die Buzzfeeds, die du irgendwie erwähnt hast, und stellen euch dann so einen Koffer Geld ab und sagen, Leute, okay, wir wollen die Gelangweilten erreichen. Helft uns dabei.
Nein, also die Firmen machen da schon relativ viel Arbeit natürlich selber, also was kontextsensitiv ist auf einem Telefon, was kann man da alles so im Kontext des Nutzers quasi mitloggen. Da machen die Firmen selber auch schon recht viel. Was uns eigentlich viel mehr interessiert, ist jetzt nicht da irgendwie nette Möglichkeiten, um noch eine neue Werbung zu schalten, sondern wir sind wirklich interessiert, okay, wie kann man den Nutzer denn wirklich dann in diesen Momenten unterstützen, also zum Beispiel auch mal einladen zum Reflektieren, ja, also gerade Langeweile ist ja auch von der Psychologie her mit Kreativität verbunden, ja, also Momente, wo wir reflektieren, wo wir zurückblicken und uns Gedanken machen und da könnte dann zum Beispiel auch eine Empfehlung des Telefons sein, hey, vielleicht machst du mich jetzt einfach mal aus und ja, geht mal wieder in die Welt raus, gedanklich.
Das ist ein interessanter Vorschlag. Tilman Dingler, der hat vorher im Silicon Valley in Startups gearbeitet, ist jetzt Forscher an der Uni Stuttgart, hat gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern rausgefunden, wie unsere Smartphone-Nutzung verrät, wann wir gelangweilt sind. Ein total spannendes Projekt. Das Paper, das habe ich euch verlinkt, fritz.trackback.de. Da gibt's den Link dazu. Jetzt gibt's Musik. Vielen Dank, Tilman.
Dankeschön. Ciao, Dennis.
Kids with 40s von Ashford Shepard kommt von einem Album, das eine Reise durch Tokio und Taipei darstellen soll. Ich habe vor ein paar Wochen ein ganz tolles Webcomic entdeckt. Das ist ein Comic im Netz, klar soweit heißt das. Und es ist ein Comic über Wissenschaft, also ein Comic, wo komplexe wissenschaftliche Theorien, zum Beispiel über Solarkraftwerke im Orbit oder über die Macht der Zahlen, verständlich erklärt werden. Und veröffentlicht wird der Comic von der Helmholtz-Gemeinschaft. Das ist eine große Organisation zur Förderung von Naturwissenschaften. Und die Comics, die haben mir echt gut gefallen. Und darum habe ich die Macherin eingeladen, die Illustratorin und Diplombiologin Frau Kirschvogel, Veronika Mischitz. Hallo Veronika.
Hallo Dennis.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du einen Comic machst über Wissenschaft für die Helmholtz-Gemeinschaft?
Das war ein Projekt der Helmholtz-Gemeinschaft, für das sie über einen bestimmten Zeitraum Fördergelder bekommen haben und die haben das ausgeschrieben.
Wie so ein wissenschaftliches Projekt tatsächlich dann?
Ich denke schon, ja. Erfahren habe ich von einer anderen Comiczeichnerin allerdings über Twitter und habe mich dann beworben. Genau.
Das ist also eigentlich total langweilig, so, aber auch total absurd, weil also normalerweise schreiben Wissenschaftsorganisationen jetzt nicht Comics raus.
Ja, das stimmt. Also es war, für mich war das auch neu. Man, in Zeiten, wo große Tageszeitungen ihre Comicstrips dann einstellen, kriegt man dann quasi so ein Jobangebot raus. Das war schon was Besonderes.
Wie genau läuft jetzt das ab, wenn du so einen Comic zeichnest? Kommt dann die Helmholtz-Gemeinschaft auf dich zu und legt dir dann so ein 300-Seiten-Paper hin und sagt so, okay, Veronika, mach mal.
Das läuft so, dass ich sehr eng mit dem Kommunikationsbeauftragten zusammenarbeite bei Helmholtz, der Henning Krause. Und wir sind eigentlich sehr viel online aktiv, also über soziale Medien und gucken einfach immer, was ist jetzt gerade so Trend, was ist ein interessantes Thema, machen uns gegenseitig Vorschläge und dann gucke ich, welche Geschichte kann ich gut umsetzen, zeichnerisch und auch inhaltlich. Und ja, dann machen wir das.
Okay. Und wie lange dauert so eine Recherche für einen Comic?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Themen, die gehen sehr weit in die Tiefe. Das kann dann schon mal so 1-2 Wochen dauern, bis ich mich da eingelesen habe. Also wenn es wirklich irgendwas ist, wo ich mich selber auch überhaupt nicht auskenne und dann bis in die Primärliteratur reingehe, dann sitze ich da schon mal 1-2 Wochen dran.
Krass. Hast du einen Lieblingscomic, wo du sagen kannst, okay, das müsst ihr euch unbedingt anschauen?
Ich habe extra nochmal geschaut, welche, weil wir sind jetzt, wir arbeiten ja jetzt schon an der 20. Ausgabe, die jetzt im September erscheint. Und ich habe 3 Geschichten, die ich wahnsinnig gerne mag.
Okay.
Das ist einmal die Geschichte Nummer 6. Da geht es um das Navigationsverhalten von Monarchfaltern. Also wie schaffen die es, von Mexiko bis nach Nordamerika zu fliegen, das ist ganz, ganz spannend. Das geht bis in die ganz in die molekulare Ebene rein. Das war einer der ersten langen Comics, die ich gemacht habe. Den mag ich sehr gern. Ich mag unseren Weihnachtscomic vom letzten Jahr, wie die Elementarteilchen Weihnachten feiern. Der ist sehr geeky und hat sehr viel Spaß gemacht, das umzusetzen. Genau. Und dann haben wir noch einen gemacht, der mir auch sehr gut gefällt. Da geht es um Verschlüsselungsverfahren.
Ah.
Also sehr mathematisch, nicht gerade meine Kernkompetenz. Und von daher war es spannend, sich das selber anzulesen und auch über dieses Thema was zu lernen.
Ich glaube, da bist du hier in der Sendung aber total richtig damit. Es gibt ja noch eine Ausstellung damit oder nächsten Monat gibt es eine Ausstellung. Was genau läuft da?
Es findet ein Symposium statt an der Humboldt-Universität Berlin über Wissensvermittlung oder Wissenschaftsvermittlung über das Medium Comic. Und da werde ich sprechen, also werde ich einen Vortrag halten. Und parallel zu diesem Symposium haben wir uns überlegt, wäre es doch eigentlich sehr schön, auch die Comics auszustellen. Also die Ausstellung geht vom 6. bis zum 24. Oktober.
Mhm.
Und am 3. Oktober ist die Vernissage in Berlin. Am 5. Oktober gibt es nochmal Künstlergespräche in der Galerie C10, nennt sich das.
Sehr cool. Also nächsten Monat gibt es dann das Webcomic in echt in einer Ausstellung an der Humboldt-Uni Berlin. Bis dahin, da könnt ihr euch einfach online durch die einzelnen Folgen lesen. Den Link dazu gibt es im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Vielen Dank, Veronika. Vielen Dank, Frau Kirschvogel. Mach bitte weiter diesen fabelhaften Comic.
Ich danke euch.
Und jetzt gibt es noch Musik von Solstice. Mach's gut.
Be scared of nothing. I'll be scared of either.
Don't you be comforting me when I can see the truth staring me in the face.
I'm scared I'm gonna die here. I'm strange.
You're not fucking dying, alright?
Alright, alright.
If my throat could hit the mouse, I could have been one, yeah. I feel as though I'm at the Silver Dome to lift Andre. Soy muy rico, but never been suave. I eat a pound of uncooked rice and spit sake.
So folks asking where souls at. Spent a whole year and dropped no tracks, but they don't ask for my bones jabbed against my skin to wine playing phone tag. Well, my phone had this notepad, and this notepad had a note that I wrote the list of pros and cons of taking my life with my own hands. What a Rosambeau to the gonads, not to be the dead horse to the bone fragments. Better learn that being my own man's more than not just being my old man. Where the hell you been? If I told you, then you bail view me. This what happens when you tell true me. You stale view. I may started from the bottom, but I fell through it. You said that my pen is a gift. Well, so is Elliot Smith, so that'll help me a bit. If they find my body with a belt looped around my neck, cause I ain't get my real drink. Back then, thought I'd get that Millie. I guess that's just that sin that gimme. Cause now I'm all grown up to Kev and Winnie, but I ain't blown up. Yeah, like Red Gentilly's. I don't do it for Dale. If I'ma spread that Philly, friends and family, gotta spend that with me. Step back, give me a little room to exist. Cause I ain't moving the inch, brought a bedpan with me. Need a day to myself like Rex Man. And because I'm up to my neck, is that red man image on terror is a dark. And I'm scared if I stop everywhere that I walk. Is a dead man sitting in a pump hat, chin up in the trunk, can't fix it. Got the funk, can't fit me, y'all are just fan fiction. Got one hand gripping on the rug, that's lifting under from them. Slipping when it's dumb, man's in a... This is not a comeback, I'm just Todd Smith. I'm his mama's in Nazi, y'all get ungiving fucks and crickets till you come in. This will be your blood baptism. You say he's the best, if I beat my chest, no peace of left, can I decompress? Life isn't gonna sleep with sex, similar to white sniffers with a cheek and neck. But what you do on your worst day?
It's also
what you get for your birthday.
Also,
do pulses move closer? I'm a reaction, it's in your kneecaps, who coasters? Came out of my coma, hard to kill, so y'all go feel like the player on my poster. Getting dunked on, if you're thinking I'm wrong, you can take it up with both. Gotta deal with them salty feelings. I care with the L that he called from King. The ghost got him with a gospel reading. I chose the own sound to your nice to breathe. And I fought my demons, this race I grew. And y'all can see it in the way I grew. So I can never be the Pep Pela Pew type to say I do when they say I do. Well, deja vu, is that a face I know? Wait, ain't I you? Are you an AI too? Cause you say sky and they say Cielo. But that doesn't mean that it ain't I zoo. I got away with words. Sometimes that's how I got away with words. The kind that stains the earth with blood. And that ain't something the entertainment's worth. Nobody owes me the forgiveness, but I hope that you know that I'm listening. When you say that if you were gone, nobody would notice the difference. But you're so wrong.
The sound the wind makes through the pines. The sentience of animals. What we fear in the dark and what lies beyond the darkness.
What the hell are you talking about?
I'm talking about seeing beyond fear, Roger. About looking at the world with love.
Das war Solstice 5 von Soul Khan. Das ist ein Typ, der macht seit 4 Jahren eine Freestyle-Serie, ist ein New Yorker Rapper. Solstice 5, seine 5. EP, die ist vor kurzem erschienen. Die anderen, die ersten 4, die sind auch sehr, sehr hörenswert. Die Links dazu, die gibt's auf trackback.fritz.de, das ist das Blog zur Sendung.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Seit hier nämlich bei Trackback ein Kletter-Podcast vorgestellt wurde, bewegen wir uns bei Blogger Privat, der Rubrik, in der die Interviewgäste sagen, wer als nächstes zu Gast sein soll, im Extremsport-Internet. Und das bleibt auch so. Letztes Mal, da war der Olaf Obsommer zu Gast. Das ist ein Kajak-YouTuber, der stürzt sich mit so einem kleinen Bötchen auch so Wasserfälle runter. Und der hatte folgende Empfehlung für uns.
Ich würde empfehlen, Warren Verboom, das ist ein Schweizer und der kommt auch aus dem Extremsportsektor, macht aber Canyoning und hat ganz tolle Filme auf seinem Kanal.
Ja, genau, Warren Verboom, Canyoning-YouTuber aus der Schweiz. Hallo Warren.
Hallo Dennis.
Hi. Wie geht's? Mir geht's gut. Ich habe deine Videos gesehen und das hat mich total fertig gemacht, weil ich wusste auch vorher nicht, was Canyoning ist und die Leute, die das jetzt hören, die wissen das jetzt vielleicht auch nicht. Man kann sich unter Canyoning nicht unbedingt was vorstellen. Erklär mal, was ist Canyoning?
Ja, das muss ich öfters erklären. Canyoning, da geht man durch die Schlucht und fängt oben an. Und es sind eigentlich prinzipiell 3 Sachen, die man durch die Wasserfälle runtergeht, also mit runterspringen, runterrutschen oder abseilen.
Ja, und das ist halt also wirklich, das ist ein Wasserfall und dann hüpfst du den runter.
Ja, man läuft ja durch die Schlucht und man kommt zu einem Wasserfall und dann, wenn man unten ist, dann schwimmt man weiter und kommt zum nächsten Wasserfall oder man läuft weiter. Und wenn man runterspringen kann, ja, dann bevorzugt man das Runterspringen. Wenn man rutschen kann, dann noch lieber rutschen, weil das sehr speziell ist. Und wenn es weder noch, also wenn man nicht runterspringen kann oder runterrutschen kann, dann kann man dann abseilen.
Das ist total krass. Also ich habe mir die Videos angeschaut, diese paar Clips, die im YouTube-Kanal waren und das Runterrutschen. Ich meine, du rutschst da so runter, als wäre das so eine Wasserrutsche im Freibad, aber es sind halt krasse Klippen und ein Wasserfall.
Ja, genau. Ja, ja, und das finde ich das so Spezielle daran, weil wenn man anschaut, die Rutsche, kann man sich auf der einen Seite nicht vorstellen, weil man denkt, ja, überall hat es Kanten, Felskanten und man kann hängen bleiben oder sich wehtun. Und auf der anderen Seite sieht es aber so aus wie eine Rutsche und man denkt, ja, das muss man doch rutschen.
Wie hast du damit angefangen?
Ja, ich kam so dazu, dass ich bei einer Outdoor-Firma gearbeitet habe an einer Bungee-Anlage und die haben auch Canyoning angeboten und dann ja kam eins zum anderen, dass ich dann auch zum Canyoning kam.
Ja, okay. Und du machst es nicht nur, du machst auch Filme darüber. Du schnallst dir eine GoPro an den Kopf und hüpfst darunter und du hast wahrscheinlich auch ein Filmteam. Wie genau macht man das? Also was ist quasi wichtig beim Filmemachen für YouTube übers Canyoning?
Ja, dank den wasserdichten Gehäusen natürlich jetzt einfacher als früher, als man da noch keine solche Kameras hatten. Und ich habe dann auch angefangen und mit einem, nicht nur über mich, sondern mein eigenes Team, das Deep Team, habe ich zusammengestellt und bin mit ihnen losgegangen und habe eben diese Filme gemacht. Also da sind dann auch, am Anfang haben wir die selber gefilmt und so, aber jetzt kommen schon professionelle Kameraleute mit. Die haben dann wiederum nicht so wasserdichte Kameras, die man dann halt wieder einpacken muss, wasserdicht. Und es wird halt wiederum aufwendiger, das Ganze zu filmen, weil diese Leute müssen dann ja auch durch die Schlucht, also die müssen sich auch einerseits auskennen in der Schlucht, das heißt mit dem Equipment, mit Abseilen und so, und dann noch halt das Filmen. Und ja, die teuren Kameras, die dürfen dann nicht beschädigt oder nass werden und das wird immer schwieriger, ja.
Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte auch Schluchten und so runterrutschen, wie fange ich damit an?
Ah, dann kommst du mal mit mir mit und dann zeige ich dir, wo du runterrutschen kannst.
Also nee, braucht man da wirklich dann erstmal so einen erfahrenen Guide, der Bescheid sagt, okay.
Also du kannst natürlich, klar kannst du einfach losgehen, wie bei jeder anderen Sportart, kannst einfach deine Neopren anziehen und ein Gurtzeug und ein Seil mitnehmen und dann einfach losgehen, aber das ist einfach nicht die vernünftige Art.
Ja.
Ich würde da schon zuerst mit einer geführten Gruppe, kann man mitgehen, oder du kennst halt einen, wie du jetzt mich kennst, und der nimmt dich dann mit, einer, der halt erfahren ist.
Fantastisch. Ich werde darauf vielleicht zurückkommen. Bist du jetzt bereit für die famose Kurzfragerunde?
Ja.
Sehr gut. Dann sag mir mal, heißt es der oder das Block?
Der Block.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Facebook.
Welches Videospiel hast du zuletzt gespielt?
Keine Ahnung.
Heißt es GIF oder JIF?
GIF.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Videos später nochmal siehst?
Das könnte ich besser machen.
Was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst was, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
Es würde mich freuen, wenn der Reinhard Riede Zeit und Lust hat, bei euch da dabei zu sein. Der ist ein Splash-Diver, ist der dieses Jahr Weltmeister geworden.
Okay, und was, wenn der jetzt keine Zeit hat?
Wenn der keine Zeit hat, dann haben wir noch von der Schweiz den Kevin Fluri. Der macht Parkour und ist ein sehr guter Parkourläufer von Basel.
Wir bleiben also beim Extremsport. Finde ich cool. Sehr gut. Warren, vielen Dank. Das war toll.
Ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Hey, we're Mighty Oaks live at Radio Fritz in Berlin and we're gonna play the single off of our new EP, Just One Day.
Take to the sky. See how far you can just one day. Take to the sea. Open up your heart and see how far you get atop this breeze. It's a big old world we live in now. And how mighty it can be. And all this time I pictured you.
Oh,
Normalerweise sage ich jetzt, dass es morgen an Sign gibt, die Sendung mit Bands ohne Plattenvertrag, aber morgen gibt es das nicht. Morgen gibt es ein Spezial vom Lollapalooza wie heute, aber mit Christoph Schrag, und da spielt eine Band, die hat bei Unsigned angefangen, die Mighty Oaks. Und das war Just One Day von ihrem ersten Radiokonzert. Und das war's auch für heute mit Trackback. Leute, die sich Wasserfälle runterstürzen, virtuelle Blauwale, die Erforschung der Langeweile und die Medienmacht von Apple. Darum ging's die letzten zwei Stunden, wenn ihr sagt, hey, das ist genau mein Ding, genau sowas, Blauwale im Wohnzimmer, das ist das, was das liebe ich. Trackback.fritz.de, das ist der Blog zur Sendung, da gibt's auch einen Podcast, der kommt gleich online. Und bei iTunes gibt's den natürlich auch, das könnt ihr auch abonnieren, in was auch immer ihr für eine App benutzt. Nächste Woche, da hört ihr wieder die gute Therese Sickert. Ich gebe dann an den Soundgarden ab. Und bevor es zu Ende geht, gibt's noch ein Indie-Projekt aus den USA. M. Roosevelt, die haben vor kurzem ihre Summerdance-EP veröffentlicht. Das sind 4 Songs, das sind alles kleine Hits. Die Musik und auch alles andere aus der Sendung, den Podcast, wie gesagt, den gibt's im Blog trackback.fritz.de. Macht's gut, verschlüsselt eure Backups, macht eure Backups, passt auf euch auf, twittert. Twittert mehr. Ich finde das gut, wenn ihr mehr twittert. Macht's gut, ciao.
Das hört man.